Am Puls. Am Puls. Weil Sterben Leben ist. Der Palliativportal-Podcast.
Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge des Palliativportal-Podcasts Am Puls, weil Sterben Leben ist. Mit Dr. Jörg Kuno. Den kennt ihr inzwischen. Hallo Jörg.
Hallo Katja.
Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Dr. Matthias Töns, Anästhesist und Palliativmediziner und wie er selbst sagt, Arzt für Lebensqualität. Hallo Matthias, schön, dass du da bist.
Hallo ihr beiden.
Hallo Matthias.
Matthias, du hast ein unglaublich erfolgreiches Buch geschrieben, das hochgelobt und gleichzeitig auch kritisiert wurde. Patient ohne Verfügung, das Geschäft mit dem Lebensende. Was sind denn so deine Hauptkritikpunkte am Lebensende? Also was ist dieses Geschäft?
Ja, die Hauptkritik von mir ist, dass eben mit Menschen, die sich gar nicht mehr richtig wehren können, nicht nach ihren Bedürfnissen Medizin läuft, sondern praktisch das, was man aus diesen Patienten noch an Geld generieren kann durch Behandlung. Und das hat mich schon ziemlich genervt in meiner täglichen Arbeit als Palliativmediziner. Und irgendwann habe ich halt meine erlebten Geschichten mal zusammengeschrieben und daraus wurde dann so ein Buch.
Matthias, bist du, die Katrin hat es ja in der Intro gesagt, ein hochgelobtes Buch und gleichzeitig aber auch ein sicherlich sehr, sehr kritisch gesehenes Buch. Hast du Kritik, und ich erinnere da, dass da die ein oder andere Klinik sich auch geäußert hat, so von wegen, bei uns passiert das nicht. Hast du da aus der ärztlichen Seite her mehr Gutes oder mehr Schlechtes? Also mehr, die gesagt haben, endlich, sag das mal einer. Mhm. Uns geht's ja auch so, aber wir müssen ja, weil vielleicht unternehmensgetriggert so handeln. Oder gab's einen größeren Teil, der gesagt hat, was will denn der? Wir machen doch alle eine ethische Medizin.
Also am Anfang habe ich das sehr so erlebt, dass ich unglaublich stark kritisiert wurde, insbesondere hier leider vor Ort. Die Kollegen haben gemeint, ich würde die Strukturen vor Ort kritisieren wollen. Und ich wurde hier sogar in die Zeitungsredaktion vor Ort zitiert und da haben mich dann 10 Ärzte so auseinandergenommen und mir vorgeworfen, ich würde lügen, ich würde polemisieren, ich würde Einzelfälle hoch diskutieren. Ja, aber so insgesamt, wenn man so betrachtet, was ich als Zuschriften bekomme, da bekomme ich durch die Bank also über 99% positive Zuschriften und endlich sagt das mal jemand, wie du das gesagt hast und das sind unerträgliche Zustände in den Kliniken und ich bekomme eigentlich immer mehr Bestätigung und mittlerweile, jetzt ganz aktuell, trauen sich eben auch viele hohe Herren und Funktionäre in der Richtung, das zu bestätigen.
Ich bin ja selber palliativmedizinisch ambulant auch tätig und ich erlebe ja natürlich in dieser Versorgung ganz, ganz oft Menschen, die, ich sag mal, eine ganz lange Geschichte durch ihre Tumorerkrankung haben, eine Klinikgeschichte haben, eine Klinikhistorie haben, mehrere Chemotherapien hinter sich haben, dann zweite Linie, dritte Linie, vierte Linie. Und letztendlich dann erst irgendwann, warum auch immer, vielleicht weil Angehörige gehört haben, dass es ja da noch was danach geben kann, nämlich eine Palliativversorgung, dass die dann sagen, Mensch, hätte ich das gewusst, hätte ich bei vielem gar nicht mehr Ja gesagt, sondern wäre vorzeitig schon zu euch gekommen oder hätte vorzeitig einen anderen Weg eingeschlagen.
Ja, genau das, was du jetzt berichtest, das erzählen ja mehr oder weniger alle Palliativmediziner mit Herz. Ja, dass uns die Patienten eben, wenn wir die in die Versorgung bekommen, und auch bei uns im Team ist das so, dass die Patienten im Schnitt nur 18 Tage von uns versorgt werden, also nicht mal 3 letzte Lebenswochen erleben wir mit. Also, dass die meisten Patienten einfach sagen, hätten wir das Angebot mal eher gewusst und eher kennengelernt, dann wäre uns vieles erspart geblieben. Und das ist ja eigentlich genau das, wofür wir alle versuchen zu kämpfen, dass wir eben frühzeitig als Palliativteams in die Versorgung reinkommen und frühzeitig gucken, dass wir eben nicht nur Beschwerden schnell beheben, sondern eben auch so ein bisschen als Therapielotse mit im Boot sind. Ich glaube, das ist sehr hilfreich für viele Menschen.
Da würde ich jetzt ganz gerne mal als Angehörige mit reingehen. Bei meiner Mama war es so, wir hatten die Diagnose eines unheilbaren Plasmazytoms, woraufhin von mir die Anfrage an den Hausarzt kam, ob wir denn palliativmedizinisch da auch gleich schon jemanden mit hinzunehmen können, wie das denn geht. Ja, nee, brauchen wir nicht. brauchen wir nicht. Jetzt machen wir erstmal Chemo, jetzt machen wir erstmal das. Und dann sagte ich, nee, ich möchte, dass wir bitte ein Palliativteam mit reinnehmen, denn ich kannte es ja bereits von meinem Vater 14 Jahre zuvor, wie das so läuft und wie schön das dann letztendlich auch sein kann. Warum, nicht unbedingt weigern, aber warum sagen dann viele Hausärzte, nee, brauchen wir erstmal noch nicht, brauchen wir erst am Ende?
Ja, das ist leider so ein bisschen, sind wir da auch als Palliativaktivisten, das ist der Jörg ja auch, selber schuld. Wir haben ja lange Zeit dafür gekämpft, dass wir überhaupt in diese Versorgung reinkommen, dass man uns überhaupt wahrnimmt und dass man uns nicht nur als so, das ist ja was sehr, sehr Edles und Gutes, was ihr tut, das macht da alles mal schön ehrenamtlich und freiwillig. Also wir haben sehr gekämpft dafür, dass wir in die Versorgung kamen und das haben wir natürlich alle, jeder für sich so ein bisschen anders, immer auch mit den Bildern gemacht, dass wir halt die sind, die dann in der Not und am Lebensende erst kommen, ja, und diese Bilder, glaube ich, hängen bei vielen noch in den Köpfen drin, dass man uns erst dann ruft, wenn praktisch schon ja, die Bestattung organisiert wird, sage ich mal, böse, ne?
Das stimmt, Matthias. Ehrenamt ist ja ganz oft, ich habe das neulich erst wieder in so einem offenen Brief geschrieben, Ehrenamt ist ja ganz oft Geburtshelfer für ganz viele hauptamtliche oder dann professionalisierte Strukturen. Was ich aber trotzdem jetzt auch merke, ist, dass dann dieses Ehrenamt ganz schön auch zum Steigbügelhalter wird. Das heißt, man braucht es, man nutzt es und wenn es dann da ist, dann lässt man es auch irgendwann fallen, weil die haben ja nicht so viel Ahnung, die Ehrenamtlichen. Die sind ja nicht so gebildet wie wir. Also ich glaube, das ist auch ein großes Problem, was irgendwann auch die Basis wieder wegbrechen lässt, derer, die da helfen wollen. Und da müssen wir uns sozusagen wieder als die Professionalisierten, also die dann auch Geld bekommen, an die Nase fassen, müssen sagen, wir nehmen euch mit, also wir nehmen euch ehrenamtlich auf jeden Fall auch mit, damit wir in all den Regionen, wo es momentan nur Ehrenamtliche gibt, diese Quelle nicht erlischt und weiter unterstützt wird. Siehst du das anders?
Das sehe ich genauso wie du. Und ich sehe es wahrscheinlich auch so wie du, dass das Ehrenamt halt für uns in der täglichen Arbeit nach wie vor hochwichtig ist und uns unglaublich toll unterstützt eben in den Versorgungen. Da sind halt, ich bin halt einfach, mir geht das Herz auf, wenn ich irgendwo hinkomme und da sitzt ein Ehrenamtlicher am Bett und liest was vor oder geht für die Familie einkaufen oder passt auf die Kinder auf. Also eben Ehrenamt ist nach wie vor etwas, was unglaublich hilfreich ist, auch in der professionalisierten SAPV-Versorgung, also der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung.
Ich würde super gerne nochmal aufs Buch zurückkommen. Du hast ja vorhin gesagt, Matthias, und irgendwann hast du dann so diese Geschichten gesammelt und hast ein Buch draus gemacht. Gab's da eine Situation, wo du sagtest so, und jetzt schreibe ich es auf?
Ja, also es sind halt so Patienten, die mir extrem in Erinnerung gebrannt sind. Also ein sehr alter Mann mit einer Muskelerkrankung ALS, da verliert man halt am ganzen Körper die Muskelkraft und kann irgendwann halt nicht mehr schlucken. Dann kriegt man ja so eine PEG-Magensonde und irgendwann kann man nicht mehr atmen. Dann kriegt man eine Beatmung, wenn man Pech hat. Und dieser alte Mann, der war jetzt auch noch von einer Demenz betroffen und hatte im Rahmen dieser Beatmungsbehandlung eine Komplikation erlitten. Er ist hat einen Erstickungsanfall, dann ist er wiederbelebt worden und dann hat er eben auch noch so einen Wachkoma-Zustand gehabt. Und dieser alte Mann lag nun zu Hause mit der alten Ehefrau im Bett mit Intensivpflegedienst und wurde kontinuierlich durchbeatmet. Und die Frau rief uns dann damals dazu, weil sie hatte vom Palliativnetz Bochum gehört, das hatten wir damals frisch gegründet. Und das hat mir so gezeigt, meine Güte, was wird da eigentlich für eine Medizin gemacht? Das würde doch kein Mensch für sich selber, für seine Eltern, für seine Geschwister, für seine Kinder wirklich wollen. Ein Zustand, der mit hohem Leiden verbunden ist, über praktisch eine unbegrenzte Zeit aufrechterhalten. Und dann habe ich halt die alte Ehefrau gefragt, was hätte sich ihr Mann gewünscht, wenn er seiner Situation gewahr wäre. Und dann kommt fast immer die Antwort, nee, das hätte er nie gewünscht. Er wollte nicht an Schläuchen hängen, er wollte keine Apparatemedizin. Und im Laufe der Tätigkeit sind mir halt immer mehr von diesen Fällen aufgefallen, dass wir Medizin einfach nur noch da machen, weil es möglich ist und gar nicht mehr, weil es Sinn hat. Und früher fand ich, war das sehr getriggert von der Angst, aber wir dürfen ja keinen Menschen sterben lassen und wir müssen immer als Ärzte das Leben erhalten. Und mittlerweile sehe ich halt zunehmend, dass diese Medizin schlicht und ergreifend gemacht wird, weil damit unendlich viel Geld verdient wird. Und das ist einfach nur abscheulich.
Also es wird komplett übertherapiert. Kann man das so sagen?
Ja, man kann das tatsächlich so sagen. Also mir wird ja auch vorgeworfen, ich würde Einzelfälle hochstilisieren. Das stimmt nicht. Es gibt jetzt eine sehr schöne, angesehene Arbeit, also so ein ganzes Heft über Therapie in der Intensivmedizin. Und da äußert sich sogar der Präsident der Intensivmedizinischen Fachgesellschaft, Professor Jensens. Und in einem Artikel in dem Heft, da wird gesagt, dass Übertherapie auf der Intensivstation am Lebensende in 50 bis sogar 90% der Fälle auftritt. Das heißt, man muss schon fast Glück haben, wenn man sterbenskrank auf einer Intensivstation liegt, dass man nicht zu viel behandelt wird. Ja, denn offensichtlich wird da nicht immer so nach dem Willen und Wollen des Patienten gehandelt.
Mir fällt noch gerade ein, wir haben ja seit Ende der 90er Jahre die Fachgesellschaft, die DGP, und die ja Gott sei Dank, sage ich mal, so dieses ganze palliativmedizinische und palliativpflegerische Wissen als Gesellschaft auch repräsentiert, um das, was Matthias, du ja am Anfang auch gesagt hast, so diese Einzelaktivisten-Tätigkeit, jeder tut was oder viele tun was und viele tun auch was Gutes, sind aber nicht repräsentiert und kommen deswegen nicht zu Wort, also sozusagen ein Wortgeber ist. Und das ist ganz wichtig. Und man hat ja auch über die DGP jetzt versucht, dieses Prinzip der Early Integration, also frühzeitige Integration in das Medizinbehandlungssystem reinzubringen, um sowas, denke ich, dann auch irgendwann zu vermeiden, dass die Menschen vorzeitig nicht nur über die Patientenverfügung, sondern über dieses, wie möchte ich denn mal, dass Behandlungen bei mir ablaufen, das so festzulegen, dass sie so etwas vermeiden können. Hast du denn das Gefühl, dass diese Early Integration schon wirklich angekommen ist? Weil ich habe immer das, ich habe schon noch die Erfahrung, dass wenn ich ambulant tätig bin, auch viele Kollegen sagen, ich habe davon ja noch nie was gehört. Für mich ist immer noch so, erst wenn nichts mehr geht, dann kommt kurz vor dem Bestatter noch der Palliativmediziner, der sozusagen das Ganze dann nochmal weich bettet. Aber den Dornenweg dürfen sie laufen. Und wir legen ein Stück, ich bin jetzt ganz böse, aber wir legen so ein bisschen den Samt in die Box, damit die Leute wenigstens weich liegen. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Also Early Integration, was sinnvoll ist, aber richtig angekommen, siehst du das schon so?
Nein, da muss ich dir völlig recht geben. Diese Early Integration, die wird ja seit praktisch 2012 international gepredigt, als sich gezeigt hat, dass eben Menschen nicht nur besser leben, wenn Palliativmedizin frühzeitig dazukommt, sondern sie leben sogar länger. Sie haben weniger häufig Depressionen, sie haben bessere Lebensqualität, sie kriegen weniger häufig schlimme Chemotherapie kurz vorm Tod, die nur dem Geldbeutel des Onkologen hilft. Das heißt, hat einfach ganz viele Vorteile, diese Early Integration, und in der Versorgung, wie ich sie erlebe, und ich bin ja auch ein relativ reger Palliativmediziner in der häuslichen Versorgung, kommt sie natürlich überhaupt noch nicht an. Und sehr schön ist, dass die Uniklinik München mal die Daten aller ihrer Krebspatienten, die in einem ganzen Jahr verstorben sind, publiziert haben. Und da hat sich eben gezeigt, dass 60% von denen noch ein CT bekommen in den letzten Lebenswochen und 40% kriegen noch Chemotherapie in den letzten Lebenswochen. Man muss dazu wissen, das hilft einem Menschen nicht. Man muss eine gewisse Zeit überleben, um da überhaupt Nutzen von zu haben. Ja? 30% von diesen Patienten sterben auf einer Intensivstation. Also wir reden hier über sterbende Krebspatienten. Und jetzt kommt's. Nur 1,9% von diesen Patienten, die in einem ganzen Jahr gestorben sind, in der Universitätsklinik München, hatten mindestens 3 Wochen mal Palliativversorgung. Das ist ja noch nicht Early Integration. Aber auch wenigstens 3 Wochen hat nur 1,9%. Ja, das heißt, es ist überhaupt noch nicht in der Versorgung angekommen. Und ich frage mich natürlich, woran liegt das? Ja, das liegt natürlich an den Vorbehalten gegenüber unserer Medizin. Aber ich möchte mal ketzerisch sagen, das liegt sicherlich auch daran, dass ein Palliativmediziner hier und da mal sagt, meine Güte, jetzt noch Chemotherapie, das macht aber für Ihre Mutter keinen Sinn. Ja, und das könnte natürlich das gute Geschäft auch stören.
Wie sollte ich mich denn als Angehöriger oder auch als Patient mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung, mit einer Diagnose, wo ich weiß, da ist Hopfen und Malz verloren auf gut Deutsch, wie sollte ich mich denn da richtig verhalten?
Katrin, du solltest dich genauso verhalten, wie du das gemacht hast. Ja, du solltest massiv dieses Recht von deinen Eltern einfordern. Du solltest massiv einfach auftreten und sagen, ich habe damit gute Erfahrungen, ich habe davon gehört, ich möchte das aber. Ja. Und im schlimmsten Fall, was kann passieren? Im schlimmsten Fall kann dann ein Team da hinkommen, man hat eine Beratung, ja, und dann sagen die, sie kommen ein bisschen früh, rufen sie uns an, wenn es dann und dann schlechter wird. Das ist doch das Schlimmste, was passieren kann. Ist doch alles eine Kassenleistung. Ja. Und was ich für extrem wichtig halte für Menschen, für Angehörige, für Patienten in diesen Situationen, dass man sich eine unabhängige Zweitmeinung einholt. Es hat sich gezeigt, bei vielen Dingen, die so in unserer Gesellschaft schief laufen, also die Wirbelsäulenoperationen, die weiten sich aus, die Kniegelenksersatzoperationen und Hüftoperationen, die weiten sich aus. Da hat man mittlerweile entdeckt, oder es ist, glaube ich, klug, wenn wir die Leute vorher zum zweiten Arzt schicken, der nicht an der Operation profitiert, dass der nochmal eine Beratung macht, und siehe da, 80% der Wirbelsäulenoperationen können wir durch diese Zweitmeinungsberatung vermeiden. Ja? Mhm. Die Patienten, die sie da untersucht hatten, die hatten praktisch schon eine Einweisung zur Operation. Die lagen schon auf dem OP-Tisch und da hat ein anderer Orthopäde gesagt, machen Sie Krankengymnastik und so, dann wird das so besser und das ist besser geworden. Mhm. Und jetzt komme ich zu den Schwerkranken. Auch da gilt das gleiche Prinzip. Da ist eine zweite Meinung von einem unabhängigen Arzt unglaublich wichtig. Und genau diese Position sehe ich eben von der Palliativversorgung wichtig. Ja, das ist doch das Pfand von der Early Integration, dass ein Arzt, der nicht am Behandlungserfolg oder Nichterfolg oder den Therapiemaßnahmen jetzt Geld verdient, eine unabhängige Beratung machen kann. Wir Palliativleute werden bezahlt für Güteversorgung. Wir werden nicht bezahlt dafür, dass jemand eine Chemotherapie kriegt oder nicht. Das ist für uns völlig unabhängig, die Beratung. Also von so daher halte ich eine Zweitmeinungsberatung, und sei es durch ein Palliativteam, was frühzeitig dazukommt, für ganz wichtig.
Das Spannende an der Sache ist ja, ich denke, du hast die Erfahrung auch gemacht, dass wenn man dann mal als Berater dazukommt und ich sag mal so in der zweiten Reihe steht und das Szenario sieht und erstmal anschaut, was passiert da, was sind für Spannungsverhältnisse auch innerhalb der Familie dort und welche Erwartungshaltungen werden aktiv geführt und welche werden sozusagen passiv, sind passiv im Raum und welche Leistungserwartung hat der Patient an sich, dass wenn dann mal jemand von draußen raufguckt und sagt, aber wie ist es denn, wenn, wie geht's denn Ihnen eigentlich als Sie selbst und nicht als der Papa, der Sie als Patient auch noch sind, oder als die Mama oder als der Sohn oder Geschwister, wie geht's Ihnen, dass dann ganz oft Prozesse ablaufen, wo sich Menschen erstmal selber finden in ihrer eigenen Bedürfnissituation und sagen, ich möchte das eigentlich nicht. Und wenn es um mich gehen würde, als Patient, würde ich einfach sagen, wir hören jetzt auf, aber ich kann ja nicht, weil meine Familie mich braucht. Mhm. Also ich habe schon gemerkt, dass da durch eine Beratung oder durch ein nur das Anbieten einer Option, einer zweiten Meinung, eines Zweiten, der da drauf guckt, innerhalb solcher Prozesse oftmals eine ganz große Entlastung, Entschleunigung, Erlösung, wie auch immer man es nennen möchte, stattfinden kann. Mhm. Weil die Patienten ja nicht nur sie selber sind und das aber meistens vergessen, sondern eben ihre Familienstrukturrolle tragen. Und Matthias, du hast völlig recht, ihnen wird natürlich was angeboten durch die große Medizin, warum auch immer getriggert, leider sehr oft eben Geld getriggert, und die dann einfach sagen, ich mache das jetzt, weil dann wird ja was getan. Mhm. Weil man ja auch immer ganz gerne nach außen vermittelt, wenn Palliativmediziner kommen, die geben nur Morphine, ja, da werden die Leute schlafen gelegt und eigentlich machen die ja nichts, ne? Da ist kein Blut, da ist kein Stich, das wird ja nur geredet. Ich kann mich aus meiner Ausbildung noch erinnern, mir mal ein Oberarzt damals sagte, naja, für die Palliativstation braucht es keinen Arzt, das bisschen reden können die Schwestern auch. Ich war ein kardiologischer Oberarzt. Ja. Und ich glaube, dass solche ja antiquierten Meinungen immer noch existieren.
Ich gebe dir wieder recht. Und du sprichst ja auch schon dieses Reden, wie wichtig das ist, an. Mir wird immer vorgeworfen, das liegt nicht am Geld, diese Ausweitung, sondern es liegt daran, dass die Angehörigen immer alles wollen, ja? Oder die Patienten fordern immer alle Therapien und die wollen noch eine Therapie, die wollen nichts anderes hören, ja? Und ich frage mich dann immer, meine Güte, ich betreue 400 Patienten jedes Jahr in der letzten Lebensphase, warum treffe ich nie auf diese Menschen, die immer alles wollen, ja? Oder höchst selten. Ja, und du hast schon den Grund gesagt, warum das so ist. Weil wir mit den Leuten reden und weil wir zuhören, ja. Wenn man natürlich immer nur den Leuten sagt, das können wir noch machen, das können wir noch machen, das können wir noch machen, sonst ersticken sie oder krepieren. Ja klar, hört man dann nichts anderes als das, machen sie alles, Herr Doktor. Wenn man den Leuten aber mal realistisch die Therapieziele, die Möglichkeiten und das, was man erreichen kann damit überhaupt erläutert, dann hört man nämlich was ganz anderes. Also Medizin, wie der Professor Borasio das so sehr schön sagt, in Zukunft wird eine zuhörende Medizin sein. Und wenn wir nicht dahin kommen, dann wird Medizin ganz gruselig scheitern.
Ja, das ist genau die zuhörende Medizin. Ist, glaube ich, der Raum. Und das sind wir auch bei dem Thema, wenn die Menschen mit diesen eigenen Suizidwünschen, die sagen, ich will nicht mehr, ich will nur noch sterben. Also ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich die Patienten nicht sozusagen denen gleich über den Mund gefahren bin, also was wir auch sowieso nicht tun, aber was natürlich auch gerne gemacht wird nach dem Motto, das tun sie nicht und das ist alles schrecklich und die wollen es ihrer Familie antun, sondern wenn man die erstmal fragt, was müsste denn eigentlich sein, dass sie nicht sterben wollen, dann kommen da ja ganz oft, ich sag mal schon fast profane Lösungswünsche, nämlich mal keinen Schmerz mehr haben, mal durchschlafen können, nicht mehr brechen müssen, ich will nicht mehr meinen Stuhlgang brechen oder was auch immer. Und das sind ja alles Dinge, die handelbar sind oder die in einem ganz, ganz großen Prozentsatz wirklich gut in den Griff zu bekommen sind. Und wenn man das aber dann gelöst hat, dann ist auf einmal kein Sterbewunsch mehr da. Mhm. Nur wenn ich diese Patienten von vornherein stigmatisiere und sage, der Patient auf Zimmer 3, der will nur sterben, knall ich jetzt mit Antidepressiva zu, wie auch immer, die sicherlich das ein oder andere Mal auch eine Berechtigung haben, um Gottes Willen. Aber ich faktisch gar nicht versuche herauszufinden, was der Grund ist. Dann habe ich auf der anderen Seite nicht die, die alles wollen, und sagen, ich will jetzt Chemotherapie bis zum letzten, bis noch ins Weihwasser reingegeben, sondern ich habe am Ende Patienten, die sage ich mal, den aktiven Sterbewunsch massiv voranbringen, mit allen Konsequenzen, bis hin vielleicht auch eine Fahrt in die Schweiz oder sonst wohin, was ja dann mit den Zurückbleibenden ein riesen Berg an Arbeit hinterlässt. Mhm.
Ja. Der Jörg Kuno, der tickt genauso wie ich, muss ich sagen. Das kann ich alles nur so genau unterstreichen, ja. Das ist doch genau das, auch diese ganze unselige Diskussion um den assistierten Suizid, wo das ganze Volk zuhört und wo die Presse einem die Praxis einrennt mit Interviewanfragen. Und das Thema, wenn man ernsthaft betrachtet, ist nämlich ein absolutes Randthema, wenn man es so macht wie der Jörg Kuno, dass man eben hinter diesem Ausspruch erstmal nur den Hilferuf sieht und guckt, dass man die Situation verbessert. Und das ist ja das Schöne an der Palliativmedizin. Das ist eine sehr, sehr erfolgreiche Medizin. Wir schaffen das einfach ganz oft, schwere Symptome gut zu behandeln. Und dementsprechend schaffen wir das natürlich auch extrem häufig, ich sage mal fast 99%, diese vorzeitigen Sterbewünsche wieder zu beseitigen. Und dann ist das eigentliche Problem, was man jetzt mit diesem blöden Strafgesetz da versucht zu vermeiden, ein solches Randproblem, dass es so eines Strafgesetzes überhaupt nicht bedarf. Ne?
Und trotzdem, Matthias, glaube ich, müssen wir auch so ehrlich sein, auch wenn wir wirklich den Anspruch an uns haben, dass wir fast alles in irgendeiner Form lösen wollen und auch lösen können, dass wir Menschen haben werden, die sagen, ich will trotzdem sterben. Lieber Dr. Töns, du bist total lieb und ich mag dich und du gibst dir eine Mühe, aber an meine Seele kommst du an diesem Punkt nicht ran. Und ich glaube, es wird nicht unsere Aufgabe sein, denen was zu spritzen und es wird auch nicht die Aufgabe sein, denen das Ticket in die Schweiz zu kaufen. Aber ich glaube, dann ist es wenigstens unsere Aufgabe zu sagen, okay, ich kann das annehmen, dass dieser Wunsch bei Ihnen bestehen bleibt. Denn es gibt Situationen, die kann man nicht ertragen, Hiob-artige Situationen. Und ich glaube, wenn dann der Patient wenigstens weiß, der Doktor würde mich verstehen, wenn ich mich jetzt suizidiere, kann es sogar wiederum eine Lösung sein, dass es nicht tut. Aber zumindest stirbt er nicht nochmal mit noch einem Stigma, noch einer Last drauf, dass seine letzte Handlung dann am Ende noch verteufelt wird.
Mhm. Genau. Sehe ich auch genauso. Ja, die Patienten, die mit mir darüber reden wollen, die finden das doch ganz wunderbar, dass ich dazu eher eine liberale Einstellung habe. Und die wollen doch von mir nicht sofort das Rezept haben oder kaum einer will ein Rezept von mir haben für ihre tödliche Pille, sondern die wollen wahrgenommen werden. Und vor allen Dingen wollen die wissen, wenn ich den mal mit meinen ganzen Tricks doch mal eine Beschwerde nicht behandelt kriege und die unendlich leiden, dann wollen die irgendwo die Gewissheit haben, ja, dann lässt er mich auch nicht im Stich in dieser Situation. Darum geht's doch. Also allein dieses Wissen, das ist jemand, der wird mir helfen, wenn er selber auch mit seiner Medizin am Ende ist. Das ist, glaube ich, ganz hilfreich. Da gibt es ja auch Untersuchungen zu, dass die meisten, die praktisch jetzt ein grünes Licht hätten bei diesen Sterbehilfeorganisationen, dass die sich das Leben nehmen dürften, die machen es gar nicht. Ne? Die wollen einfach nur die Gewissheit haben.
Ich glaube auch, dass das besondere Stück weit ist, dass diese paternalistischen Allmachtsfantasien bei denen, die wirklich palliativ tätig sind, du hast es am Anfang als diese Palliativaktivisten, also die wirklich da arbeiten, dass es das bei uns nicht gibt. Und wir scheitern nicht, wenn jemand stirbt Und wir scheitern nicht, wenn wir mit jemand diesen Sterbeprozess gehen. Und wir scheitern nicht, wenn wir uns eine zweite Palliativmeinung oder vielleicht auch nochmal den Onkologen oder nochmal den Neurologen hinzuziehen, weil es für uns ganz selbstverständlich ist, dass wir dem Menschen eben die optimale Versorgung anbieten wollen. Und es gibt genug Fachrichtungen, die sich eher wahrscheinlich verbiegen würden, als dass sie sagen, ich habe da noch jemand, der ihnen jetzt helfen kann, weil es auf ihrer eigenen Seite bedeuten würde, sie können es nicht. Und das ist ja so was Ureigenes, dass die Mediziner leider oft so das Gefühl haben, also wenn es ich nicht lösen kann, kann es keiner lösen. Ja. Und jetzt hieße, wenn ich jetzt in meinem Haus meinen Patienten noch einen zweiten Doktor an die Seite gebe, dann glaubt er am Ende, ich bin nicht kompetent. Das ist aber gar nicht der Fall, sondern wir haben ganz viele Patienten, auch im stationären Bereich, immer gesagt, ich bin so froh, dass mein Stationsarzt oder mein Onkel, mein Oberarzt oder mein Chefarzt gesagt hat, gehen Sie mal da auf die Palliativstation, die helfen Ihnen. Dass Sie das als aufwertende Wertschätzung gesehen haben, dass man noch jemand hinzugezogen hat. Und nicht so, der ist anscheinend so doof, der kann das nicht, jetzt bin ich bei Ihnen. Nein, nein, sondern der tut alles, dass, wenn seine Kompetenz nicht mehr die in der Situation angemessen ist, heißt nicht, dass der nicht mehr kompetent ist, sondern in der Situation greift die nicht mehr, dass er jemand holt, der sozusagen dann nochmal ansetzt mit einem ganz anderen Blick. Und ich glaube, das ist das, was die Patienten brauchen.
Finde ich auch ganz richtig, was du da sagst. Ich bin immer ganz glücklich über Zusammenarbeit mit Hausärzten, wo die Patienten dann natürlich, die sind, wenn die oft zufrieden sind und dann hinterher sagen, und wir haben nochmal bei unserem Hausarzt angerufen und uns bedankt, dass er so klug war, sie zu vermitteln. Das finde ich immer, das ist eine super schöne Sache. Und genauso brauche ich doch auch mal hier und da Fachkompetenz von den Kollegen. Und dann bin ich mir auch nicht so schäbig, jemanden anzurufen. Was ich wirklich ganz entsetzlich finde, ist dieser Größenwahnsinn von manchen aus unserem Fachgebiet, die dann jetzt mittlerweile dahergehen. Naja, den Tod können wir nicht bekämpfen, aber wir können alles Leid lindern, ja. Und dann praktisch, und wenn wir das mal ganz selten nicht schaffen, dann können wir es doch mittragen. Ja, das möchte der Patient aber dann vielleicht gar nicht so sehr. Also diesen Größenwahn, dass man alle Beschwerden behandeln kann, das stimmt einfach nicht. Ich habe Palliativexperten in Nordrhein-Westfalen befragt, so ein bisschen illegal alle, und da haben 45% angegeben, dass die Sterbephase eines Familienmitglieds leidvoll war. Das heißt also, Palliativexperten können nicht mal in der eigenen Familie garantieren, dass sie alles Leiden lindern können. Und dann geben manche Fachgrößen, die aber auch oft in der Patientenversorgung wenig teilhaben, dann zu Protokoll, dass man alles Leid lösen kann. Das finde ich einfach nur sehr, sehr, sehr ärgerlich, insbesondere wenn es um eine politische Diskussion geht.
Matthias, du bist ja auch jemand, der präsent ist. Und ich versuche deswegen schon diesen Begriff der Symptomkontrolle grundsätzlich zu vermeiden. Und nennst nur noch Symptomlastlinderung, weil ich weiß nicht wie viele Jahren, ich glaube seit 2001 so die ersten Kontakte, seit 2005 intensiv Palliativmedizin. Ich habe so viele Patienten gesehen, aber ich würde jetzt retrospektiv sagen, dass ich nicht alles habe kontrollieren können. Ich habe immer versucht, die Last zu lindern. Ich glaube, das zeigt schon, die einen sagen, sie können alles kontrollieren, das funktioniert nicht. Aber wenn wir wenigstens den Ansatz haben, uns zu wünschen und dem Patienten anzubieten, dass wir seine Last lindern, ich glaube, das ist ja schon mal etwas. Sonst würden ja viele Patienten nicht sagen, die auf der Schmerzskala einen Wert hatten von 10, also die Hölle, und wir gehen auf 4 runter, Doktor, das reicht mir. Wo wir sagen, boah, 4 ist aber ganz schön schlimm, und die sagen, nein, nein, du hast mir schon so viel Last genommen. Also es sind diese kleinen Begrifflichkeiten, die schon das auch ausdrücken, was du sagst.
Ja, finde ich auch.
Ich habe eine Frage an euch beide. Wie möchtet ihr sterben?
Matthias, du?
Ja, also früher hatte ich natürlich auch so den großen Wunsch, wie es die große Mehrheit unserer Bevölkerung hat, der Blitz mag mich im Schlaf treffen oder ich wache morgens auf und bin tot. Ne? Aber mittlerweile wünsche ich mir doch mehr, dass ich ein bisschen Zeit habe, mich darauf vorzubereiten, natürlich unter guter Symptomkontrolle. Also ich würde mir sehr wünschen, dass mich doch eine Krankheit erwischt, bei der ich ein bisschen überlegen kann vorher und bei der ich begleitet werde von so einem klugen Arzt wie dem Jörg Guno.
Das Wunsch. Das ist sehr nett. Dann müssen wir beide parallel sterben, weil also ich ich habe immer gesagt, ich möchte natürlich zu Hause sterben. Nun zeigt einem das Leben immer, dass zu Hause auch mal wechseln kann. Und ich möchte einfach, ich möchte umgeben sein von den Menschen, die nicht an mir verdienen wollen. Und ich möchte umgeben sein von Menschen, wo ich sage, jetzt, wenn es jetzt soweit ist, dann darf es sein und das Ganze gut gelindert. Und das darf gerne auch erst in 30, 40 Jahren sein, wenn es mich eher treffen sollte. Dann möchte ich einfach die Zeit haben, wie du auch gesagt hast, manches noch zu klären und zu besprechen. Und ich glaube, das, was sich heute die meisten wünschen, schnell wegzusterben, das ist was ganz Egoistisches. Denn was ich gelernt habe, ist an diesem Begleiten unserer Palliativpatienten auch, dass ein Stück weit da auch Gnade dahinter liegt, weil man sich verabschieden kann. Hm. Und wenn du plötzlich weggeräumt bist oder irgendwie ein Unfall dich aus dem Leben reißt, dann ist da so viel ungelöst. Und dann hat die Familie so viel wegzuarbeiten und vielleicht schafft sie es auch gar nicht. Aber ich glaube, Abschied nehmen ist ein Geschenk. Und ja, so möchte ich sterben. Ich möchte die Möglichkeit haben, Abschied zu nehmen. Es darf natürlich noch ein paar Jahre dauern, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn es dann ist und wenn ich Hilfe brauche, dann, Matthias, weiß ich, wo ich mich auch hinwende.
Und genau für das, was ihr beide ja jetzt auch gesagt habt. Also ihr habt ja ganz klare Vorstellungen, wie auch das Lebensende letztendlich sein soll. Dafür gibt es doch die Patientenverfügung. Jetzt allerdings, Matthias, sagst ja du in deinem Buch auch, ja, Patientenverfügung, schön und gut, wird aber nicht immer eingehalten. Ist das wirklich so? Ich als Angehörige denke mir, muss dazu aber auch sagen, dass auch bei meiner Mutter so im letzten Vierteljahr, da kam dann auch nochmal, wir machen jetzt noch das und dann operieren wir noch die LWS und dann operieren wir bitte noch die Brustwirbelsäule und dann machen wir noch das und auf der Intensiv beatmen wir nochmal 3 Tage, wo ich sagte, halt, stopp, wo sind wir denn jetzt gerade aktuell? Das ist die Patientenverfügung. Wäre ich da als Angehörige aber nicht so massiv dahinter gestanden, weiß ich nicht, was passiert wäre. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
Ja, ganz wichtiges Thema. Vor kurzem habe ich den Bericht eines intensivmedizinischen Kollegen gelesen, aus einer deutschen Uniklinik der Maximalversorgung, der gesagt hat, dass in den letzten 5 Jahren auf seiner Intensivstation nur eine Patientenverfügung beachtet wurde. An den ganzen anderen wurde immer so lange ruminterpretiert, bis doch wieder das Maximalprogramm lief. Also das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Eine Patientenverfügung, die beachtet wurde, das war eine Patientenverfügung eines Intensivmediziners, der selber krank war und da stand drin, ich möchte überhaupt keine Intensivmedizin. Also sind ja 2 Aussagen in dieser Sache. Ja, die Ärzte selber möchten das für sich nicht und die 2. Aussage ist, die Patientenverfügung werden so lange hin und her gewälzt, bis es dann doch wieder passt. Und das 2. riesige Einfallstor gegen eine Patientenverfügung, und ich bin ein Verfechter dafür, dass die ganz wichtig ist trotzdem, ist, dass Ärzte in der akuten Situation dann immer sagen, na ja, also wenn wir jetzt noch hier eine Woche beatmen, dann rennt aber ihre Mutter den Kilimandscharo wieder hoch, mit Joggingschuhen, ja. Und dass man einfach die Aussichten der Therapie etwas geschönt darstellt, wenn wir Ärzte doch selber wissen, dass dass das unrealistisch ist. Und es kommt eben da auch auf Ehrlichkeit an. Und wenn dann eben der Faktor dazu kommt, dass nicht so gut bezahlt wird wie Intensivbeatmung und da eben wirtschaftliche Anreize sind für Ärzte, das auch zu machen, dann wird das Ganze eben ein großes Problem.
Wir haben dann zudem noch, Matthias, du hast vollkommen recht, und ich sehe permanent irgendwelche Bilder aus meiner Intensivzeit, wo ich auch intern im Team gemerkt habe, wie verschiedene Schichten, Früh-, Spät-, Nachtschicht, die Doktoren unterschiedliche Meinungen hatten. Und man dann entweder gehofft hat, dass der Patient der eigenen Schicht noch stirbt, dass es ihm erlaubt ist, vom Schicksal zu gehen, weil man Angst hatte, dass, wenn der Kollege nachrutscht, am Ende dann da wieder noch mal mehr Therapie gemacht wird. Aber wir haben noch die Schwierigkeit, dass es einfach eine Flut an sogenannten Patientenverfügungsformularen gibt. Ich glaube, es gibt im Netz weit über 180 verschiedene Texte. Ja. Es gibt aber vielleicht eine Handvoll wirklich guter. Das ist das Bundesjustizministerium. Ich kann für Bayern sprechen. Das Bayerische Justizministerium hat eine wunderbare Broschüre rausgebracht, die da mit Erklärtexten. Das sind Sachen, da kann man sich zum großen Teil, sage ich mal, vorbereiten. Man Weißt du, wenn du jetzt mit 42 eine Patientenverfügung machst, dann bist du ja hoffentlich noch gesund. Wenn du aber mit 50 plötzlich ein Karzinom bekommst und dieses Karzinom nicht explizit in dieser Patientenverfügung mit erwähnst, dann kann dir schon, wie der Matthias gesagt hat, so ein Strick auch draus werden. Naja, er hat es ja jetzt nicht auf dieses Bauchspeicheldrüsenkrebs leiden direkt gemünzt oder nicht auf die Nervenerkrankung. Ja, jetzt kann er zwar nicht mehr sprechen, aber wahrscheinlich will er das doch. Wenn du jetzt aber nicht mehr sprechen kannst, nicht mehr artikulieren kannst, dann gehörst du ein Stück weit der Katz. Also ich habe das ganz oft erlebt, dass Patienten zu uns auf die Palliativstation kamen mit einer Magensonde und also neurologische Schlaganfallpatienten. Also nicht mit einer Nasenmagensonde, die man testweise mal benutzen kann, sondern mit einer dauerhaft gelegten Magensonde. Und die Angehörigen dann sagen, eigentlich hat er das nicht gewollt. Er hat immer gesagt, sowas will er nicht. Und dann musst du gar nicht fragen, aber warum hat er es denn? Weil das macht ja noch mit. Du lässt den Raum, den Satz erstmal stehen und sie antworten selber noch. Aber die haben gesagt, der verhungert sonst. Ja, Entschuldigung, welcher Angehörige will denn, dass ein Familienmitglied verhungert, wenn man eben keine andere Option bei einer nicht gelegten Magensonde als den Tod anbietet, den qualvollen Tod. Es gibt keine vitale, also lebensbedrohliche Indikation zur Anlage einer Magensonde. Es gibt sicherlich ganz viele Gründe, warum man so etwas tun soll, so eine Magensonde durch die Bauchdecke. Aber Akuität, Not ist keine. Du musst niemand diesen Schlauch durch die Bauchdecke dübeln, weil er sonst morgen tot und verhungert ist. Das musst du alles nicht. Aber du baust solche Szenarien massiv auf. Und wenn die Patienten nicht klar sind und diese Patientenverfügung auch mit den Wertvorstellungen, die man reinschreiben kann, für sich klar formuliert haben, weil sie vielleicht auch gut aufgeklärt sind. Und da muss ich sagen, dass viele Hospizvereine tolle Aufklärungsarbeit leisten. Besser als die hochdotierten notarischen Patientenverfügungsaufklärungen. Wenn man die nicht dazu animiert, immer wieder reinzuschreiben, was sie wollen und was sie nicht wollen, dann wird es sicherlich für den einen oder anderen Mediziner, der im Backend Druck hat, zu sagen, reden Sie das mal dem aus und machen Sie noch mal mehr Therapie, dann zu sagen, okay, ich kann mich nicht so ganz dran halten. Also ich will auch ein Stück weit Lanze jetzt mal brechen für die jungen Assistenten, die oft einfach, ich sage mal, im Hintergrund so eine weiße Wolke an Oberarzt- und Chefarztgewalt haben und die dann praktisch nur Erfüllungsgehilfe sind eines Systems und für sich aber eigentlich sagen würden, ich würde das jetzt gerne nicht mehr machen bei den Patienten, muss aber. Blöderweise hat er das nicht genauso, wie ich es gerne hätte drin stehen gehabt. Also da gibt es schon noch echt genug zu tun. Aber Patientenverfügung, Matthias, du hast es ja auch gesagt, ist ein wichtiges Instrument.
Wenn ich einmal noch ergänzen darf, ich bin ja in dem Bereich im Moment sehr aktiv, was solche Konflikte auf Intensivstationen angeht. Wir haben so ein Portal gemacht oder aufgemacht, das heißt Zweitmeinung Intensiv. Da rufen Angehörige von Intensivbetroffenen an, wenn sie der Meinung sind, da läuft Medizin gegen den Willen des Patienten. Und ich erlebe es dann in diesen Beratungen ganz oft, dass es keine Patientenverfügung gibt oder es ist diese übliche Patientenverfügung, wenn ich in der Sterbephase liege, möchte ich keine lebenserhaltenden Maßnahmen. So eine Patientenverfügung braucht kein Mensch. Also es gibt einfach extrem viele schlecht formulierte Patientenverfügungen. Was machen wir dann? Wir machen dann einfach so, dass wir mit allen Angehörigen, mit den Kindern sprechen und uns die Behandlungswünsche schildern lassen. Was hätte denn der Mensch gewollt, wenn er in eine dauernde Pflegebedürftigkeit kommt, wenn er in eine dauernde geistige schwere Behinderung kommt? Und das schreiben wir auf und lassen das dann von der Familie unterschreiben, alle Mann, und faxen das dann praktisch an den Verwaltungsleiter und den behandelnden Arzt. Und wenn das geschehen ist, dann sehe ich ganz oft, dass die Kollegen dann am Telefon sehr kleinlaut das Therapieziel wechseln und man auf einmal dann gegenüber den Konflikten, die seit Wochen mit der Familie schon ausgetragen werden, dass man doch keine Dialyse möchte, dass man doch keine Beatmung und doch keinen Luftröhrenschnitt möchte, dann auf einmal doch den Morphiumperfusor dran macht und das Ganze ganz friedlich auslaufen lässt. Also das heißt, es wird einfach auch zu viel auf das Blatt Papier geschaut und zu wenig wieder, was wir immer sagen, mit den Menschen dann auch ehrlich gesprochen, oder da wird auch manchmal eben dann die Therapie weiter durchgedrückt, leider.
Du meinst jetzt den mutmaßlichen Willen, ne?
Ja, also der Gesetzgeber nennt das ja Behandlungswünsche, wenn du früher mal gesagt hast, also ich möchte lieber tot sein, als ins Pflegeheim kommen, ja, wenn das mal jemand gesagt hat. Oder also ich kenne praktisch die demente Tante von meinem Mann, ja, und also wenn ich in so eine Situation komme, dann möchte ich keine PEG-Sonde. Das ist ja kein mutmaßlicher Wille, sondern das ist ja schon ein geäußerter Wille. Ne? Mutmaßlicher Wille heißt ja wieder, daraus interpretiere ich, dass der, wenn der keine Magensonde will, dann will er auch keine Beatmung. Also.
Hast du denn mit diesem neuen Portal Zweitmeinung intensiv, hast du denn, klingelt da das Telefon täglich oder wöchentlich?
Wöchentlich. Im Moment noch wöchentlich. Wir haben ja jetzt auch noch nicht richtig Werbung gemacht, aber nächste Woche wird eine große
Ersatzkasse. Jetzt haben wir Werbung. Werbung, Matthias. Wir schicken es raus in den Äther. Und ich würde da gerne dir gleich anbieten, weil ich das natürlich extrem wichtig finde, weil, wie gesagt, wenn du nicht immer irgendwo auf Station einen hast, der ein bisschen anders denkt, der ein bisschen nicht ökonomisiert denkt, dann ist das für den Patienten wirklich schwierig. Aber wenn du einen hast, der sagt, ich habe da noch mal gehört, es gibt da ein Zweitmeinungsportal, das eben nicht bei uns im Unternehmen drin ist, das eben nicht denselben dasselbe Brot essen muss, dessen Lied ich da singe. Mhm. Und dann würde ich das gerne auch mal publizieren bei uns übers Portal, dass es so etwas eben gibt, weil das natürlich auch für potenzielle Palliativpatienten ganz wichtig ist. Und vielleicht ist es dann irgendwann die Möglichkeit, also sagen, Zweitmeinung Onkologie, Zweitmeinung Operation, aber basiert praktisch über euch, ne? Dass man sagt, okay, wir hören uns das mal an, denn eine medizinische Indikation stellen oder zuzuhören, ich glaube, das ist etwas, was uns Ärzten ja schon anheimsteht. Und vielleicht können wir das Tolle, was ihr da macht, ein Stück weit noch mit pushen.
Wäre ich dir so total dankbar. Auch da gibt's ja eine sehr eindrückliche oder gruselige Arbeit, die vor wenigen Wochen publiziert wurde. Es werden nur bei 8% der Intensivpatienten tatsächlich die Behandlungsziele richtig ermittelt. Ja? Also es müssen ja 100% sein. Ohne Behandlungsziele des Patienten kann ich ja überhaupt keine Indikation stellen. Also wenn ich der Familie immer nur sage, also gruselig ersticken oder beatmen, das ist ja keine gute Beratung, sondern es muss natürlich heißen, wie ist denn die Lebensqualität nach der Beatmung? Ja. Möchte der Patient mit dieser Lebensqualität, dass man ihn dann über Wochen beatmet, oder möchte er das nicht? Das ist doch die Frage, die wir stellen müssen.
Ja, ich erinnere da an einen Fall einer Patientin, die wir ambulant begleitet haben, eine Patientin, die zunächst hieß es, sie hätte eine Borreliose, und kam dann auf die Intensivstation wegen zunehmender Atemnot und ist dann aber im Verlauf dieser Intensivbehandlung neurologisch so abgeklärt worden, dass wir sagten, nee, ist es keine Borreliose, ist dann doch eine amyotrophe Lateralsklerose, also diese AMS-Erkrankung, fand ich jetzt auch spannend, so diesen Sprung von A nach B. Und musste dann eben akut beatmet werden oder hätte akut beatmet werden müssen. Und die Argumentation der Familie gegenüber war, wollen Sie, dass Ihre Mutter erstickt?
Ja.
Oder Sie wollen doch nicht, dass Ihre Mutter erstickt. Und ich glaube, wenn wir so eine Argumentationskette haben, ohne Anbieten von Alternativen, dann werden sich Menschen immer aus der Not heraus, sich nicht etwas vorwerfen zu müssen, immer ein Stück weit für die maximale Version entscheiden. Und die halt ganz, ganz oft konträr zu dem ist, was man dann, wenn es passiert ist, im Nachgang hätte anders gemacht haben wollen. Aber da fällt mir auch dann immer Bert Brecht ein. Und Bert Brecht hat mal gesagt, oder es wird ihm zumindest zugesprochen, wer A sagt, muss nicht B sagen, wenn er merkt, dass A falsch war. Also ich kann ja auch, und es ist zwar wesentlich schwieriger, aber ich kann etwas aufhören, was ich angefangen habe. Bestenfalls fange ich gar nicht erst an, aber ich kann auch alles aufhören. Ich kann ja auch sozusagen Therapien beenden. Und auch da, finde ich, haben wir ein riesen Informationsproblem. Viele glauben, dass Beenden von Maßnahmen ein aktiver Prozess ist und damit wieder in den Sachverhalt der aktiven Sterbehilfe. Und damit tun sie es nicht. Damit wird eben weiter Chemotherapie, damit wird weiter ernährt, damit wird weiter Blut gegeben, weiter dialysiert und weiter beatmet, weil alles, was man da wegnehmen würde, ist ja aktives Dazutun und ich mache mich strafbar. Und dann bleibt der Patient einfach in dieser Maschinerie drin, bis er letztendlich nicht mehr ansprechbar ist, bis er letztendlich nicht mehr lebt und dieses Beatmungsgerät weiterhin Luft in einen Verstorbenen reinbläst. Das haben wir erlebt.
Und genau das Thema ist ja auch bei mir als Angehöriger, ploppt das ja immer wieder auf. Also ich habe jetzt nie gehört, wenn wir jetzt absaugen oder wenn wir nicht absaugen, dann wird ihre Mutter ersticken. Also so krass habe ich das jetzt nicht gehört. Ich bin aber auch eine Angehörige, die immer wieder hinterfragt und nachfragt und Freunde anruft, die ebenfalls Mediziner sind und frage, was ist denn das, was bedeutet das? Jetzt hast du ja aber häufig, bist du ja als Angehörige in so einer Art Starre. Du weißt, ein lieber Mensch wird sterben und du musst doch jetzt irgendetwas tun. Es fehlt meiner Meinung nach massiv an Aufklärungsarbeit, die nicht nur durch Einfordern seitens des Patienten oder der Angehörigen kommt, sondern die automatisch gegeben wird. Also ich bin nicht in der Hohlschuld, sondern ich erhoffe mir und ich erwünsche mir, dass Mediziner das einfach in der Bringschuld sind.
Vollkommen richtig.
Sind Sie ja juristisch auch. Entschuldige. Also wenn ich jemand aufkläre, dann muss ich ihn ja über alle Tatsachen informieren. Das heißt, wenn ich zu einer riesigen Operation aufkläre, dann darf ich doch nicht so aufklären, also wenn wir es nicht machen, sind sie tot, sondern wir müssen doch als Ärzte immer die Lebensqualität nach dem Eingriff im Blick haben. Und das müssen wir unseren Patienten erläutern. Wir können noch nicht, die Medizin ist noch nicht so einfach tot oder lebend heutzutage, ja, sondern Medizin ist eben komplexer geworden, weil Intensivmedizin schafft, Lebenszustände zu erreichen. Die Intensivmediziner selber bezeichnen als, das sind Zustände schlimmer als der Tod, ja. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat das als so leidvoll beschieden, diese Zustände mit Beatmung und Absaugen, dass ein Kind gegen den Willen seiner Eltern sterben gelassen wird. Ja, also deshalb finde ich genau, was du sagst, das ist eine Bringschuld, dass wir Ärzte da vernünftig aufklären.
Wie kriegen wir das hin?
Ich glaube, wir bringen es wie ganz viele Sachen immer aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Wir müssen die Menschen durch unsere Arbeit natürlich in erster Linie überzeugen, dass es eben auch eine Alternative gibt zu diesem, ich nenne es nochmal, paternalistischen, typisch aufgedrückten, der Arzt, dein Gott, hin. Ich meine, ich bin ja selber Mediziner, Matthias ist auch Mediziner, aber es gibt eben immer noch diese Weißkittelgötter, die mit Allmachtsfantasien, und wir müssen ihn überzeugen, es gibt auch eine Alternative dazu, und ich glaube, wenn aus der Gesellschaft heraus dieser extreme Wunsch ist, dann wird sich erst was bewegen. Es ist wahrscheinlich leider so, aber dann hat es auch, ist auch etwas mit Hand und Fuß, weil wir erleben ja leider auch politisch, dass Gesetze, die sage ich mal, gemacht werden, ja ganz oft realitätsfern sind, wie sie gar nicht ferner sein könnten. Matthias hat das ja vorhin auch schon mal wieder gesagt. Also es muss letztendlich immer wieder aus der Gesellschaft herausgeboren werden, und dann können wir gar nicht anders. Dann können auch die nicht anders, muss ich sagen, die sich sonst immer gewehrt haben, als sagen, okay, dann lasse ich mich jetzt mal weiterbilden oder höre ich mir das einfach mal an und höre auch mal den Palliativmediziner zu. Ich habe vor kurzem eine Visite gemacht in einem Krankenhaus und das war ganz spannend. Ich habe ein Gespräch, es ging leider nicht anders. Ich musste es auf dem Flur führen, aber es war eigentlich auch ein freier Flur mit Familie. Wir hatten einen geschützten Rahmen uns geschaffen. Und in der Peripherie sah ich, wie ein Intensivmediziner verdächtig lange in seiner Kurve schrieb. Und im Nachgang sagte er zu mir, ich habe da jetzt mal ganz genau zugehört. Und was passierte? Ich hatte in den Wochen danach extrem viele Zuweisungen von ihm aus dieser Klinik in unseren Palliativbereich.
Jetzt seid ihr ja beide Experten, Fachmänner. Wenn ihr selbst, wenn ich jetzt dieses ganze Gespräch noch mal kurz in meinem Kopf so Mini-Revue passieren lasse, verliere ich ein wenig das Vertrauen in Ärzte, dass ich mir denke, oh mein Gott, wo kann ich denn überhaupt noch hingehen? Also jetzt bin ich ein Mensch, der sehr aus dem Bauch heraus entscheidet und weiß, kann ich vertrauen, kann ich nicht vertrauen. Nichtsdestotrotz, wie entscheidet ihr euch für Kollegen, für Ärzte, wenn ihr etwas habt? Worauf achtet ihr da?
Also wenn ich einmal kurz das Vertrauen aufgreifen darf, das war ja das, was mir am meisten Bauchschmerzen gemacht hat, als ich mein Buch rausgebracht habe, dass ich natürlich dieses wichtige Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient mit meinem Buch extrem störe, weil das ja praktisch zum Misstrauen mehr oder weniger aufruft. Und das ist auch ein großer Vorwurf, der mir gemacht wurde, dass ich da dieses so wichtige Verhältnis störe. Aber die Diskussion gab es ja auch in der katholischen Kirche, ob man diese Missbrauchsfälle ans Tageslicht kommen lassen darf, weil die katholische Kirche ja so eine wichtige Institution ist und die ich auch gut finde, ja. Und das stelle ich natürlich die Institution, und trotzdem hat man sich dazu entschlossen. Also von daher habe ich mich ja dazu entschlossen, dass das Vertrauen, dass das doch zu publizieren. Ne?
Finde ich auch total wichtig, denn meiner Meinung nach ist jeder zu jeder Zeit eigenverantwortlich. Und wenn ich weiß und schwarz habe, dann möchte ich auch beides sehen. Wie ich mich dann entscheide, bleibt bei jedem selbst. Ja, also und da in die Eigenverantwortung zu gehen, und das ist auch wirklich mein Appell an alle Nichtmediziner, zu sagen, friss nicht alles, was dir vorgelegt wird, sondern hinterfrage, auch wenn du kein Fachmann bist, auch wenn du kein Arzt, kein medizinisches Pflegepersonal bist, hinterfrage, du hast einen Mund und kannst sagen, was passiert, wenn, und wenn ich es bei der ersten Antwort nicht verstanden habe, dann verdammt nochmal frage ich ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes Mal nach.
Und Katrin, das ist etwas, was ich ganz gerne als Bauchgefühl bezeichne. Ja. Ich glaube, wir haben es nur verlernt. Wir haben es nur wahnsinnig verlernt mit dem Bauchgefühl. Matthias, ich glaube, du kennst die Martina Hosse-Dolenga, oder?
Sag mir jetzt gut nichts.
Okay, also macht Kindertrauer und eins ihrer Seminare, die arbeitet auch mit Alpakas, und eins ihrer Seminare heißt Kindertrauer Bauchgefühl. Und sie belegt da an ganz guten Fakten, dass wir Menschen praktisch mit sehr viel gutem Bauchgefühl ausgestattet sind und aber dann durch erzieherische Maßnahmen dieses Bauchgefühl verlernen, wenn Kinder zum Beispiel sagen, der Mama geht so schlecht und der Papa sagt immer, nein, alles ist gut, und dann wird die Mama noch schlecht und das Kind fällt wieder auf, der Mama geht schlecht und artikuliert es wieder und der Papa sagt, nein, die Mama wird schon, das wird wieder gesund. Und irgendwann sagt das Kind, okay, mir kann ich nicht vertrauen, weil der Papa ist doch mein Lenker und Leiter oder wie auch immer, und unterdrückt es. Und weil du ja gefragt hast, wo würden wir hingehen, wen empfehlen wir? Ich mache das ein Stück weit schon vom Bauchgefühl auch ab. Passt da die Chemie? Glaube ich dem? Vertraue ich dem? Ein Vertrauen, das aufoktroyiert ist, weil ich alternativlos bin, ist schwieriger als ein Vertrauen, eine Chemie, die entsteht, weil ich sage, ich fühle mich dort gut aufgehoben. Und es kann schon mal sein, dass etwas, was ein Mediziner bei einem Patienten vielleicht anbietet, nicht unbedingt state of the art, nach irgendwelchen Leitlinien ist, wo ein anderer sagen würde, das war jetzt aber nicht richtig. Aber nicht richtig heißt nicht automatisch, dass es falsch ist. Und nicht richtig heißt auch nicht, dass es nicht angemessen ist. Und ich glaube, wir müssen ganz viel zur Angemessenheit wieder hin. Natürlich macht man bei dem jungen 25-jährigen Familienvater, wie auch immer, bestenfalls die Maximalversorgung, wenn man das Gefühl hat, die daraus resultierte Lebensqualität ist wieder nahezu 100%. Aber bitte, ich muss das, was ich da mache, nicht dem 90-Jährigen anbieten, der vielleicht für sich schon seit 10 Jahren sagt, ganz ehrlich, es war doch ein tolles Leben. Ich habe doch geschenkte 80, 90 Jahre gehabt. Ich weiß, lieber Doktor, was du alles kannst. Und es schmälert deine Leistung nicht, wenn du mir nicht alles anbietest. Ja. Also Vertrauen gewachsen aus dem Bauch heraus. Ich glaube, das ist wieder ein Maß, an mit dem wir arbeiten müssen, und Angemessenheit.
Wie ist es bei dir, Matthias? Wie entscheidest du da?
Ja, also viele der Entscheidungen, die wir gemeinsam mit den Familien treffen, sind genau das, dass man einfach nur mal so ein bisschen, ich will es mal nett, auf den gesunden Menschenverstand auch vertrauen soll. Ne? Und das hilft weiter. Ja, also als ich junger Notarzt war, das ist ja schon im letzten Jahrtausend gewesen, ja, da hat man schon so von sich aus in der Situation Pflegebett, ausgehungerter Patient, uralt, eine Mappe mit Krebsdiagnosen, da hat man nicht angefangen zu reanimieren. Und die jungen Ärzte heute haben so ein bisschen, habe ich den Eindruck, der ein oder andere, gibt auch wieder andere, ne, dass die meinen, sie müssten das immer tun, immer wieder beleben. Ne, wenn doch der natürliche Tod gekommen ist, der dann für manchen kein Feind mehr ist, dann sagt der gesunde Menschenverstand, soll man den auch nicht bekämpfen.
Ich finde, das sind wunderbare Schlussworte. Ich bin unglaublich dankbar, euch beide zu kennen, und dass es so Menschen gibt wie euch und dass wir es in die Welt hinaustragen, alle gemeinsam, egal ob das das die Zweitmeinung intensiv.de ist das richtig passiert? Das neue Portal oder das Palliativportal, also das muss raus in die Welt, und ich von meiner Seite kann nur sagen, ich erzähle es in einer Tour und ich spreche mit ganz vielen Menschen darüber und ich hoffe für uns alle, dass wir alle so sterben dürfen, wie wir es uns wünschen.
Schönes Schlusswort. Danke. Danke.
Dankeschön.
Am Puls. Weil Sterben Leben ist. Der Palliativportal-Podcast.